Warum gibt es eigentlich so wenig Mathematikerinnen und Mathematiker in deutschen Chefetagen? Man müsste ja meinen, dass gerade die besonders gut analysieren und Wege zur Problemlösung finden können. Bei der Westfalen AG in Münster gibt es im Vorstand eine sogar promovierte Mathematikerin. Dr. Maike Schäffler ist als Vorständin unter anderem für die IT und die Produktion des Energieunternehmens zuständig. Neben technischen Themen bewegen sie aber auch viele Fragen rund um Leadership und Gleichstellung. In dieser Episode ist sie mein Gast und ich spreche mit ihr über ihren Leadership-Stil als Mathematikerin, über die Energiewende und wie sich Unternehmen dabei immer wieder weiterentwickeln müssen und über die Frage, wie Frauen in der Industrie endlich mehr Chancen bekommen können. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich bin live neugeboren. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Du weißt ja, hier in der Chefetage, da spreche ich mit Führungskräften und mit Unternehmern über Leadership, über ihren Werdegang, über Unternehmertum und natürlich auch über die Herausforderungen der jeweiligen Branchen. Wenn dich das also interessiert und wenn du dich auch von diesen Führungskräften inspirieren lassen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute geht es wieder einmal um das Thema Energie und dazu bin ich bei der Westfalen AG in Münster. Dieses Unternehmen ist besonders in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen bekannt. Also wenn du da wohnst, dann hast du das wahrscheinlich schon unzählige Male gesehen, weil dort gibt es über 260 Tankstellen von der Westfalen AG. Gleichzeitig vertreibt das Unternehmen aber auch beispielsweise Flüssiggas und stellt technische Gase her. Und es ist ein echtes Schwergewicht mit über 2,2 Milliarden Euro Umsatz und über 2000 Mitarbeitenden. Was genau die Westfalen AG vielleicht sonst noch so alles macht, das können wir ja gleich nochmal näher betrachten. Ich spreche nämlich heute hier mit Dr. Maike Schäffler. Sie ist Mitglied des Vorstands und dort unter anderem verantwortlich für die IT, die Produktion und die Sicherheit. Vor allem hat sie aber einen sehr interessanten Hintergrund als Führungskraft, denn sie ist promovierte Mathematikerin. Da bin ich ja immer sehr beeindruckt als jemand, der mit Mathematik nicht ganz so viel anfangen kann. Herzlich willkommen, Dr. Maike Schäffler.
Ja, freut mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Vielleicht als kleiner Disclaimer, wir haben uns schon mal vor ein paar Wochen kennengelernt. Da war ich hier und habe eine andere Podcast-Aufnahme begleitet, die von der Marie-Therese Thiel mit ihrem Podcast Female Success. Also das verlinke ich auch mal in den Shownotes sehr gerne. Und da habe ich so dabei gesessen und gedacht, Mensch, das ist so interessant. Da will ich auch einfach Sie einladen in den Podcast. Von daher freue ich mich total, dass das klappt.
Und ich bin sehr gespannt.
Ja, fangen wir doch einfach mal so an wie immer, nämlich ganz mit dem Persönlichen. Wer sind Sie, wenn Sie denn mal nicht arbeiten?
Ja, ganz privat bin ich erstmal Maike Schäffler mit zwei großen Kindern. Mein Sohn 21, studiert schon, meine Tochter 18, gerade mitten im Abitur. Bin verheiratet, wohne in dem süßen kleinen Städtchen Bünde, sehr ländlich, auf einem ehemaligen Bauernhof mit Katzen, Hunden, Hühnern und Bienen.
Das klingt sehr schön. Ja, Bünde kenne ich, da war ich auch schon öfters. Das ist eine schöne Stadt, kann man, glaube ich, sehr, sehr gut wohnen. Bleibt denn da noch so furchtbar viel Zeit überhaupt für das, was dann nicht arbeiten ist? Oder?
Ja, ich meine, der Tag hat ja 24 Stunden und mein Energieniveau ist relativ hoch. Also ich kann nicht besonders gut stillsitzen und insofern nutze ich dann einfach die verbleibende Zeit auch für natürlich die Familie, aber auch den Garten, den ich sehr liebe. Ich koche sehr gerne, mache noch ein bisschen Musik, wenn Zeit dazu bleibt. Und im Sommer segeln wir auch noch. Ja. Also ich bin eigentlich immer unterwegs und mache irgendwas, ja.
Genau. Jetzt bin ich neugierig. Musik, spielen Sie ein Instrument oder singen Sie? Oder?
Ich spiele Geige und Klavier und Geige auch noch in so einem Laienorchester. Aber ich sage mal, zweite Geige, letztes Pult. Also ich bin weder die Beste noch die Fleißigste, aber es macht trotzdem Spaß.
Das kenne ich tatsächlich auch. Ich habe es leider mir nicht bewahren können. Ich habe früher in einem Jugendsymphonieorchester Cello gespielt, gefühlt auch Cello. Letztes Pult.
Sehr schön.
Habe irgendwie total schöne Erinnerungen daran, aber irgendwie steht es seit vielen Jahren bei mir nur verstaubt in der Ecke. Vielleicht muss ich es mal wieder auspacken.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also Cello finde ich auch super schön, bin ich aber nie zu gekommen. Ich habe irgendwann mal mit Bratsche angefangen, weil da musste man nicht so gut sein, um ins Schulorchester zu kommen.
Das ist ja das große Vorurteil, was die Bratschen angeht, dass die nie so gut sind.
Ja, es traf auf mich, glaube ich, absolut zu, dieses Vorurteil. Und ich habe dann natürlich auch wie immer, wie das eigentlich ja alle machen, aufgehört mit dem Studium und so weiter. Und als die Kinder angefangen haben, Musik zu machen, da habe ich dann irgendwie auch wieder angefangen und auf der Bratsche fehlte mir eine Seite. Mein Sohn hat Geige gespielt und dann habe ich irgendwann sozusagen umgeschult auf die Geige. Das ist ja nicht ganz so schwierig. und der ist auch dabei geblieben tatsächlich und studiert Musik auf Lehramt.
Ja, vielleicht an alle da draußen, die nicht so in dieser Musikbubble sind, googelt einfach mal nach Bratschenwitzen, dann werdet ihr ganz, ganz viel finden.
Da findet man leider ganz viel mehr.
Und ich finde es so schade, weil es ist wirklich, also ich finde es noch schöner als Cello vom Klang her. Also es ist einfach so ein traumhaft warmer, schöner Klang, finde ich. Aber jetzt sind wir in ein ganz anderes Thema reingekommen. Aber ja, so ist ein Podcast. Kommen wir mal zu Ihrer Arbeit hier oder vor allem erstmal zu der Frage, wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute sind als Vorständin von so einem großen Unternehmen? Wie war Ihr Werdegang?
Ach, wie immer, ich glaube, von ganz vielen Zufällen auch geprägt und ganz vielen Dingen, die das dann irgendwie möglich gemacht haben. Also ich habe das nie vorgehabt, Vorständin zu werden. Ich bin in einem sehr bürgerlichen Elternhaus groß geworden. Meine Eltern hatten ein Friseurgeschäft, also ganz, ganz basic eigentlich und deswegen war auch nie so die Erwartungshaltung da. Vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass nie so der Erwartungsdruck da war. Ich habe nach dem Abitur dann ja Mathematik studiert mit Nebenfach Physik. Das war halt meine Leidenschaft, Mathematik. Mhm. Das habe ich sehr geliebt. Ich liebe das heute noch sehr. Und das ist, glaube ich, auch immer ein großes Geschenk, wenn man das machen kann, wo man wirklich Spaß dran hat. Und die Mathematik ist ja jetzt eigentlich was sehr Abstraktes. Also das heißt, nicht so dazu geeignet, dann in die freie Wirtschaft zu gehen. Das ist auch unter Mathematikern an der Uni ein böses Wort. Die freie Wirtschaft ist gleichzusetzen mit Versicherung. Und da will man eigentlich nicht hin, weil man will ja Mathematik machen. Ich habe das dann ja auch in der Promotion noch gemacht. Das war, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Ich war sehr jung, als ich fertig war und deswegen war es, glaube ich, auch nochmal ganz gut, die Zeit dran zu hängen. Und dann habe ich aber auch während der Promotion gemerkt, so ewig an der Uni bleiben, das ist dann doch nicht meine Welt. Es gibt ja so diese Vorurteile gegenüber Mathematikern, dass das doch eine gewisse Weltfremdheit hat und das trifft leider auch zu. Zumindest, wenn man so gewisse Sphären dann erreicht hat, dann kann man auch mit niemandem mehr darüber reden, was man eigentlich tut. Und ich fand, das wirkte immer fürchterlich arrogant, aber es ist einfach dann doch so weit weg von der Lebensrealität, dass man auch keinem so richtig erklären kann, was man eigentlich den ganzen Tag macht.
Das glaube ich, ja.
Ja, das war dann doch nicht so das, was ich mein Leben lang machen wollte. Und so bin ich dann eben dann doch irgendwann in der Wirtschaft gelandet.
Ich kenne es so ein bisschen von meinem Bruder. Also mein Bruder ist, was diese Leidenschaften angeht, das genaue Gegenteil. Also der ist promovierter Physiker. Und er hat mir mal versucht zu erklären, über was er promoviert hat. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich könnte das nicht wiedergeben. Also das ist so weit weg von meinem Alltag. Es war wahrscheinlich bei Ihnen sehr ähnlich.
Ja, ich glaube, die Mathematik ist vielleicht sogar noch ein Stück weiter weg dann als die Physik. Da kann man sich immer noch irgendwas drunter vorstellen. Und die Mathematik hat dann tatsächlich mit dem Lebensalltag irgendwie nicht mehr viel zu tun. Aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Das muss man sagen. Es hat so was Problemlösendes, Spielerisches. Die Herausforderung kann eigentlich nicht groß genug sein. Und das hat mich immer hat mir sehr viel Freude gemacht, ja.
Ja. Ja, man sieht Ihnen jetzt auch das Blitzen in den Augen gerade an, wenn Sie darüber reden. Wie ist dann der Weg in die Wirtschaft gewesen? Was waren da so die ersten Steps?
Ja, ich habe dann nach dem Studium in einer damals kleinen Unternehmensberatung, IT-nahen Unternehmensberatung angefangen. Wollte nicht so gerne eine Nummer irgendwo sein. Ja, war auch immer noch relativ jung mit 24, als ich dann angefangen habe und bin bei der, damals hieß die Firma Intelligence, heute NTT Data, gelandet, war noch Personalnummer 90. Heute hat das Unternehmen mehrere tausend Mitarbeiter. Also es ist in der Zeit sehr stark gewachsen, auch schon in den Jahren, in denen ich da war und hatte das Glück, mit dem Gründer, dem Herbert Vogel, auch einen ganz tollen Mentor und Chef zu haben, der auch meinen Werdegang, glaube ich, maßgeblich geprägt hat. Das kann man so sagen. Es ist ja immer von Menschen, von vielen Menschen auch abhängig. Mhm. Hatte einen sehr tollen Führungsstil. Es war ein Unternehmen mit einer ganz tollen Unternehmenskultur. Und ich habe die Zeit dort sehr genossen, sehr viel gelernt und bin dann, wie das oft so ist, beim letzten Kunden hängen geblieben. Das war die Firma Wendler dann. Also ist ein großer Automobilzulieferer. Auch ein großes Unternehmen mit damals 30.000 Mitarbeitenden, gar nicht so bekannt. So ein bisschen Hidden Champion. Und ich hatte dann die Chance, dort die weltweite IT zu leiten. Und das war dann ein sehr spannender Schritt auch so von der Unternehmensberatung, wo alles jung, dynamisch ist, dann in die ja nochmal andere Wirtschaft, Old Economy, sage ich mal. Und auch das war so ein Schritt, der mich sehr geprägt hat, weil ich in dieser Phase, dieser Wechselphase schwanger wurde mit meinem ersten Kind und dann eigentlich das auch abgeschrieben hatte und dann auch mich natürlich gemeldet habe und gesagt habe, ja, so ist das jetzt, ich freue mich sehr, aber ja, ne, und dann hat man mir dann auch freundlich, aber bestimmt abgesagt. Und ein paar Tage später rief mich dann mein dann künftiger Chef, Hubertus Bentler, Inhaber und damals CEO von Bentler an und sagte, ihn würde das nicht stören, wenn mich das nicht stören würde. Und das ist dann so einer dieser vielleicht auch ein bisschen zufälligen Dinge, die dann so eine Karriere auch prägen und die dann auch zu der Entscheidung geführt haben, wirklich auch weiterhin voll zu arbeiten und dann die obligatorischen 8 Wochen Pause zu machen, sage ich mal, und dann eben wieder einzusteigen. Und insofern auch da bin ich dankbar. Es sind, wie gesagt, immer die Menschen, die eine Karriere machen. Und der Hubertus Bentler ist sicherlich auch jemand, der mir das ermöglicht hat. Ja.
Das ist eine beeindruckende Geschichte, dass der CEO dann persönlich sagt, ich muss da was korrigieren, was da vielleicht meine HR-Abteilung gemacht hat.
Ja, ich fand das, ich hatte da auch nicht mit gerechnet, gerade auch in einem Unternehmen, dass man ja auch jetzt nicht tendenziell so der New Economy zuzählt, sage ich mal, sondern Bentler im Stahlbereich doch eher ja, so ein sesshaftes Unternehmen. Aber ihm war das, glaube ich, wichtig. Er hat selber 2 Töchter. Und insofern war das dann tatsächlich für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und gerade dadurch, dass es halt von Anfang an klar war, hat es halt auch sehr gut funktioniert. Ja, ich meine, ich habe, glaube ich, nicht weniger geleistet, als wenn ich das ohne Kinder getan hätte. Aber natürlich hat es Rahmenbedingungen. Ne? Und so konnte man eben von Anfang an auch sagen, das geht und das geht eben auch nicht. Und das war dann für beide Seiten, glaube ich, eine gute Situation.
Wie war das so? Ich könnte mir jetzt vorstellen, vorher Unternehmensberatung, jetzt mal ganz flapsig ausgedrückt, das ja eher anderen zu erklären, wie sie es besser machen sollen und dann plötzlich umgedrehte Rollen und jetzt müssen sie es selber tun. Wie war so dieser Step?
Also das war eigentlich leicht, weil ich das immer mein Wunsch war. Auch das ist ja auch mal so ein bisschen das, was in der Unternehmensberatung dann auch schwierig ist. Also eigentlich, wenn es läuft, dann geht man ja wieder. Jetzt einfach mal auf der anderen Seite zu sitzen und auch selber dann weitergestalten zu können, das hat mir eigentlich von Anfang an sehr gut gefallen. Das, was viel schwieriger war, so ich sage mal, dieser Sozialschock, ich hatte auf einmal ein Einzelbüro, das war ich natürlich überhaupt nicht gewohnt. Ich kannte ja nur Großraum, keine festen Arbeitsplätze. Dann hatte ich eine Sekretärin, da wusste ich am Anfang überhaupt nicht, was ich mit der eigentlich anfangen sollte. Da habe ich, glaube ich, sagen, schönen Gruß an dieser Stelle an Heide Mollemeier, wir sind immer noch gut befreundet. Aber es war für mich irgendwie schwierig und dann war das natürlich auch so, in der Unternehmensberatung hat man ja nur junge, hochmotivierte Leute, die auch keine Arbeitszeitgrenzen kennen und das ist dann durchaus anders in einem Unternehmen, wo auch ein Betriebsrat existiert und ein paar andere Spielregeln gelten. Also das war für mich eigentlich so die größere Umstellung.
Okay, ja, kann ich mir vorstellen, ja. Wie war dann der Schritt zu Westfalen? Das war dann der nächste, glaube ich, ne?
Genau, ich war 12 Jahre bei Bentler, also eine sehr lange Zeit. Ja. War halt erst dort in der IT, hatte dann die Gelegenheit, eine Ruhestandsnachfolge anzutreten und in die Geschäftsführung vom Stahlrohrbereich zu gehen. Das war halt dann so der erste Schritt eigentlich auch nochmal auf die Geldverdienen-Seite, sage ich mal. Vorher war ich immer auf der Geldausgeben-Seite. Und dann ist es so gewesen, dass Bentler sich auch intern verändert hat. Es hat eine strategische Holding gegeben, die ist in Salzburg gegründet worden. Und das Unternehmen, das bis dahin auch sehr mittelständisch geführt worden ist, hat sich eben auch verändert in Richtung Konzernstrukturen, was sicherlich auch richtig war bei der Größe des Unternehmens. Aber ich bin das halt nicht. Ja, und es wurde richtlinienorientierter, sage ich mal. Und wie das manchmal ja auch so ist in solchen Entwicklungen, für meinen Geschmack, kippt es ein bisschen zu sehr auf die Richtlinienrichtung. Ich hatte dann das Gefühl, wir produzieren mehr Richtlinien als Rohre. Aber es ist halt auch mein persönliches Empfinden gewesen.
Ja,
und naja, dann hat man halt, guckt man sich um, ne? Das ist so das, was dann passiert. Und ich kannte eine Aufsichtsrätin hier bei Westfalen und die sprach mich eben an, dass es hier die Pläne gibt langfristig, dass der Inhaber in den Aufsichtsrat wechselt. Und dann waren das eigentlich so genau die Ressorts, die ich auch bei Bentler in der Geschäftsführung dort hatte, für die man hier eine Nachfolge suchte. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und so bin ich dann bei Westfalen gelandet, vor auch schon fast 10 Jahren jetzt.
Ich fand das mit den Konzernstrukturen ganz interessant. Also das ist so ein Thema, was ich tatsächlich hier auch immer wieder schon hatte. Also ich muss gerade dran denken, vor einer Weile habe ich mit Kai Boris Bendix gesprochen. Der ist Geschäftsführer, CEO von der Karl Kühne KG, nicht AG, KG, also die mit den Gurken und dem Sauerkraut. Und der war vorher bei Beiersdorf und da ja auch in ganz großen Konzernstrukturen und dann in so ein mittelständisches Unternehmen. Und der sagte, er hätte, also natürlich war es erstmal eine Umgewöhnung und dann hätte er aber genossen, dass er plötzlich auf der einen Seite oben auf der Brücke stehen als Kapitän, aber dann auch unter dem Maschinenraum direkt dran sein, im Prinzip im übertragenen Sinne ölige Hände kriegen und richtig was bewegen und was verändern und dann wieder hoch auf die Brücke und das große Ganze im Blick. Würden Sie das auch so sehen, dass das so die Faszination Mittelstand dann ist?
Oder? Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich auch die Frage, was man so selbst für eine Persönlichkeit ist.
Ja.
Deswegen will ich das auch gar nicht schlecht reden, weil ich glaube, es ist ja auch richtig, dass große Unternehmen andere Strukturen haben.
Klar.
Aber für mich persönlich ist es eigentlich auch genau das. Also ich habe tatsächlich gern die öligen Hände. Ich bin gerne in meinen Werken unterwegs und finde gerade diese Mischung so reizvoll. Ja, gestalten können auf der einen Seite, aber eben auch kurze Entscheidungswege zu haben, sehr eng am Team zu sein, machen zu können. Also ich bin nicht diejenige, die nur in Besprechungen sitzt den ganzen Tag. Das liegt mir einfach nicht.
Ja, jetzt ist ja die Westfalen, gehe ich sag mal, auf so einem Kipppunkt von Mittelstand zu darüber hin. Also ich meine so 2 Milliarden Umsatz, das ist ja schon mehr als so ein klassischer Mittelständler, der vielleicht mit 200, 300, 400 Millionen Euro Umsatz daherkommt. Ist das denn hier noch so der Fall? Oder?
Ja, also wir fühlen uns definitiv nicht als Konzern und das ist auch eher so ein Schimpfwort, wenn Sie unseren Inhaber fragen. Also das wollen wir auch nicht werden. Und ich glaube, in der Größenordnung, in der wir sind, können wir das auch ganz gut noch mit den Strukturen, die wir haben. Und wir sind schon noch ein sehr mittelständisch geprägtes und geführtes Unternehmen und das funktioniert in der Größenordnung auch ganz gut. Man darf bei dem Umsatz immer nicht ganz vergessen, dass da auch ein Teil Mineralölsteuer drin ist. Insofern sieht das ein bisschen größer aus, vielleicht auch als es ist.
Okay, auch ein schöner Hinweis. Vielleicht an der Stelle dann tatsächlich nochmal, ich habe ja so ein bisschen schon zusammengefasst, was macht die Westfalen AG genau?
Ja, wir sind so ein Gemischtwarenladen, sagt unser Inhaber immer gerne. Also das heißt, wir machen verschiedene Dinge. Wir sind zum einen tätig in der Mobilität. Das ist das, was man halt kennt. Ne? Man kennt die Tankstellen mit dem Pferd, zumindest wenn man hier aus der Region kommt. Und da sind wir auch der größte Konzernunabhängige in Deutschland, also durchaus eine relevante Größe in dem Bereich. Tankstelle ist aber heute eben auch mehr als nur Otto- und Dieselkraftstoff. Das ist sehr viel Shopgeschäft auch. Es ist Wäsche. Und es ist zunehmend natürlich auch das Laden und die alternativen Antriebsenergien. Das heißt also ein Bereich, der relativ stark im Wandel ist. Dann haben wir den zweiten Bereich, der im Wandel ist. Das ist unser Wärmebereich. Klassisch kommen wir aus dem Propanbereich. Das sind die Behälter, die man im Garten stehen hat. Die kennt man, sieht man ab und zu mal. Aber auch die Grillgasflasche. Die gehört auch dazu. Und ja, mindestens mal der Wärmemarkt wandelt sich auch in Richtung Elektrifizierung. Deswegen sind wir eben auch vor 2 Jahren in das Wärmepumpengeschäft eingestiegen und bauen inzwischen eben auch Wärmepumpen, sowohl im Einfamilienhaus als auch im größeren Stil, also für Logistikhallen, für Mehrfamilienhäuser und so weiter. Also auch da ein Bereich, der im Wandel ist. Und der dritte Bereich, das sind unsere technischen Gase. Das ist eher so das etwas Konstantere. Da kommen wir ja auch her. Da wurden wir vor mehr als 100 Jahren mal gegründet in diesem Bereich. Und die Gase sind halt sehr vielfältig. Das lernt man dann erstmal, wenn man so in diese Branche reinguckt, wo es eigentlich überall Gase gibt. Und ganz klassisch kennt man das natürlich so vom Schweißen und Schneiden, also überall da, wo Metall verarbeitet wird. Wir sind aber auch sehr stark in der Lebensmittelindustrie. Wir sind spätestens seit Corona, weiß man das, in der Medizin unterwegs. Also es ist ein sehr vielfältiger Bereich, in dem wir dort tätig sind. Und dann haben wir noch last but not least den Respiratory Home Care Bereich. Das ist unsere Tochter, die Patienten zu Hause mit Sauerstoff versorgt.
Ah, okay. Okay, also auch so im medizinischen Bereich dann angesiedelt.
Ja, genau.
Ja. Spannend. Kommen wir nochmal auf dieses Thema, ja nicht Werdegang, den haben wir ja jetzt, glaube ich, ganz gut abgebildet, aber Sie haben ja selber schon gesagt, als Mathematikerin, da kann man gut analysieren und sieht Dinge sehr strukturiert. Jetzt ist die Profession der Mathematiker und Mathematikerinnen in Führungskräften nicht sehr häufig. Ich habe mal versucht zu recherchieren. Es ist nicht ganz einfach, da wirklich belastbare Zahlen zu finden. Dann habe ich auch diverse Deep Researches über die üblichen neuen KIs gemacht und bin dann auf Zahlen gekommen, wie das ist teilweise im Nullkomma-Bereich unter Vorständen prozentual wäre, dass es Mathematiker sind. Ob die Zahlen richtig sind, keine Ahnung. Erkrankungen, aber es sind wenige.
Also es gibt Woher kommt das? Also erstmal, es gibt nicht so viele von uns. Ich glaube, damit fängt das schon mal an. Also, wenn ich so an das Studium zurückdenke, wir waren 7 im Jahrgang. Und okay. Ich meine, wir hatten halt dann die BWLer, die dann quasi vor den Hörsälen gestanden haben, weil sie keinen Platz mehr bekommen haben. Bei uns war es eher so, wir brauchten immer 5, um eine Vorlesung zustande zu bekommen. Also insofern, ich glaube, das ist schon mal die erste Antwort. Es gibt einfach nicht so viele.
Es ist ja auch, wenn ich so überlege, es gibt ja so ein paar Studiengänge, wo man immer sagt, das studiert man, weil man eigentlich das und das machen wollte, aber kein Mathe kann. Also zum Beispiel, man studiert Jura, weil man eigentlich Wirtschaft machen wollte, aber man kann kein Mathe, also macht man lieber Jura. Und sie gehen dann in einen Studiengang, der genau das ist, was viele vermeiden wollen.
Ja, und ich glaube, das macht man nicht zufällig. Also ich glaube, diejenigen, die Mathematik studieren, ich sage mal, sonst bin ich ganz normal, aber wenn man Mathematik studieren will, dann will man, glaube ich, auch genau das. Ja. Und das sind einfach dann wenige, die das am Ende machen. Auf Lehramt noch ein paar mehr, aber die dann damals ja noch Diplom, also noch nicht Bachelor, die das studieren, die wollen dann auch wirklich Mathematik machen. Mhm. Und viele landen dann natürlich, bleiben auch an der Uni. Also ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit, weil natürlich, wenn man wirklich Mathematik machen will, geht das eigentlich nur an der Uni. Mhm. Ja, oder man geht dann eben tatsächlich vielleicht dahin, wo es in der Wirtschaft noch am nächsten dran ist. Das ist dann tatsächlich die Versicherung. Ja, und bei mir ist es eben ein anderer Weg geworden.
Mhm. Könnte es aber vielleicht sein, dass eigentlich diese Ausbildung gerade hilft als Führungskraft? Also ich meine, Dinge sehr strukturiert zu sehen, analysieren zu können. Also ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was einen unglaublichen Vorteil gibt.
Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Vorteil wirklich ist. Es hat natürlich, wie alles, hat es Vor- und Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Es ist, glaube ich, rein praktisch, hat es ja mit der Realität heute nichts zu tun. Also ich kann das, was ich gelernt habe, nicht anwenden. Das erste Mal konnte ich es mal anwenden, tatsächlich in der Corona-Pandemie, weil man natürlich Ausbreitung berechnen kann. Da war ich ganz stolz, dass ich immer meinen eigenen Forecast hatte. Aber ansonsten kann man die Mathematik natürlich jetzt in ihrer Reihenform relativ wenig verwenden. Ich glaube, das, was man natürlich mitnimmt, ist einmal so das Lieben von Herausforderungen und von Problemen, die auch, die Herausforderung kann eigentlich nicht groß genug sein. Das liebe ich sehr. Und das, glaube ich, hilft durchaus. Sicherlich hilft auch das Abstrahieren können und sehr strukturierte Denken, was man natürlich gelernt hat in der Mathematik. Und ja, also so diese Problemlösungskompetenz. Aber wenn Sie meine Mitarbeitenden fragen würden, also die würden Ihnen auch sagen, ich rechne leider jede Excel-Tabelle nach im Kopf. Ja, das ist auch so die Mathematiker-Krankheit. Also die meisten haben sich, glaube ich, inzwischen dran gewöhnt. Aber das kann ich auch nicht abstellen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber gerade also Problemlösungskompetenz, sagten Sie gerade, das könnte ich mir halt tatsächlich vorstellen, weil so wie ich mich an Mathematik in der Schule erinnere und was man so davon ja halt auch kennt und weiß, ist man versucht ja ständig Probleme strukturiert zu lösen. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele andere so nicht machen. Die versuchen irgendwie, weiß ich nicht, viele arbeiten mit Bauchgefühl, viele arbeiten also so in der Wirtschaft oder in anderen Führungspositionen. Aber wirklich zu erkennen, ich muss hier tatsächlich vielleicht Lösungen auch berechnen.
Ja, es ist vielleicht gar nicht mal das Rechnen, aber ich glaube, so dieses...
Also im übertragenen Sinne berechnen.
Ja, genau, es ist eine Herausforderung da. Man tritt erstmal einen Schritt zurück und seziert mal, wo man eigentlich hier gerade steht und schaut vielleicht auch, was ist denn das Problem hinter dem Problem. Das ist, glaube ich, schon etwas, was ich halt gelernt habe, ne, was einem natürlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und so dieses, ja, wirklich erstmal sich bewusst zu machen, wo stehe ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Und das sehr abstrakt zu betrachten, ich glaube, das ist schon was mir natürlich liegt als Mathematikerin.
Ja. Sind Sie mal anderen Mathematikerinnen und Mathematikern so im unmittelbaren Umfeld dann noch begegnet oder ist das also in der Wirtschaft oder eher weniger?
Also interessanterweise war meine erste Chefin bei Intelligence Mathematikerin.
Ah.
Also in der Unternehmensberatung ist das gar nicht so selten. Also gibt es schon so die eine oder den anderen, sage ich mal. Aber danach müsste ich lange nachdenken und fällt mir, glaube ich, tatsächlich niemand mehr ein.
Jetzt haben Sie ja auch schon in dem Werdegang diese Geschichte erzählt von Benteler, der dann auf Sie zugekommen ist, gesagt hat, mir ist das egal, dass Sie schwanger sind. Ich habe hier das Thema Frauen in der Industrie, Gleichstellung auch immer wieder im Podcast. Und wenn man das jetzt einfach mal platt sagen würde, bringen Sie ja mehrere Aspekte mit, die bei vielen so als gegen das Klischee gelten würden. In einem Unternehmen, wo man sagen könnte, es ist eine eher, ja, immer noch von Männern geprägte Branche, so die Energiewirtschaft, so gerade in Nordrhein-Westfalen, dann im Vorstand für diverse Techniksachen, für die IT verantwortlich und halt Mathematik studiert. Haben Sie das jetzt von diesem einen Moment mal abgesehen, je selber als etwas erlebt, was etwas vielleicht gegen das Klischee ist, oder war das für Sie immer selbstverständlich?
Also ich würde ein bisschen sagen, man gewöhnt sich dran. Also ich meine, wenn ich sage, also Mathematik ist sogar ein Studiengang, wo es noch die ein oder andere Frau gibt. Das ist jetzt vielleicht nicht hälftig, aber es war jetzt auch nicht super unterrepräsentiert. Im Nebenfach Physik war ich meistens die Einzige. Mhm. Also da war das eigentlich schon so. Und dann in der Unternehmensberatung gar nicht so sehr. Also das ist eigentlich noch ein relativ gemischtes Bild. Aber spätestens natürlich dann in der IT, Stahl und später auch Energie, ist es natürlich schon so, dass, wenn Sie mich fragen, wie häufig war ich die einzige Frau im Raum, sehr, sehr häufig. Ja. und das nimmt man natürlich gar nicht mehr so wahr irgendwann. Ne? Also das ist für mich eigentlich was ziemlich Selbstverständliches, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir halt lange nicht da, wo wir gerne sein würden mit der Gleichberechtigung. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich mich immer wieder gerne dafür einsetze, sage ich mal, dass wir wirklich irgendwann mal dahin kommen, dass es wirklich selbstverständlich ist.
Gibt es immer noch Momente, wo sie dann Männern begegnen, die dann große Vorbehalte haben oder wahrscheinlich jetzt in ihrer Position nicht mehr wirklich, aber oder sie verstecken es dann?
Also es gibt so Momente, sage ich mal. Mhm. Tatsächlich selbst auch bei mir gibt es noch so Momente, aber es sind natürlich auch nicht immer nur die Männer, es sind auch die Frauen, die es wollen müssen. Ne? Ich sag mal, man kann Türen aufmachen, durchgehen muss man selber. Ja, und ich glaube, das Thema Familie und Beruf ist schon immer noch das größte Thema und der größte Hinderungsgrund auch. Denn das ist auf der einen Seite, gibt es halt ganz sachliche Gründe. Die Kinderbetreuung ist halt einfach ein Thema in Deutschland.
Ja.
Ja, das ist schwierig und solange wir das nicht lösen und das nicht vernünftig geregelt ist und eben Kitas auch von heute auf morgen einfach schließen und die Eltern, beide Elternteile dann einfach da stehen und das jetzt irgendwie lösen müssen, ja, oder ich meine, ich habe jahrelang auch 6 Wochen Sommerferien irgendwie über die Bühne kriegen müssen. Das ist nicht so einfach, wenn beide Elternteile berufstätig sind. Also das ist, glaube ich, tatsächlich einfach ein sachlicher Grund, den wir lösen müssen. Das zweite ist ein gesellschaftliches Thema. Also auch da kann ich ein Lied von singen, ja. Also wenn sie gar nicht arbeiten, dann sind sie natürlich faul. Und wenn man aber voll arbeitet, ist man die personifizierte Rabenmutter. Wenn man nicht zum dienstagnachmittäglichen Tannenbaum ausschneiden geht in den Kindergarten, dann können die Kinder natürlich nicht, aus denen kann nichts werden. Ja, und das ist mir natürlich auch begegnet, insbesondere übrigens von Frauen, nicht von Männern. Ja, also das ist also häufiger von Frauen an der Stelle sicherlich. Und ja, ich habe 2 ganz normale Kinder, die auch ganz normal groß geworden sind und beide ihren Weg gehen werden, auf die ich auch sehr stolz bin. Also hat das nicht geschadet, dass wir vielleicht nicht immer beim Tannenbaum ausschneiden waren. Also das ist so das zweite Thema, glaube ich. Und das dritte ist dann natürlich schon auch am Arbeitsplatz. Ne? Also das ist sicherlich auch nicht so selbstverständlich, dass da wirklich Gleichberechtigung herrscht. Ich bin ja auch häufig als Mentorin unterwegs und da begegnen ihnen Dinge, da denke ich häufig, das kann es doch gar nicht mehr geben, ja. Aber es gibt es halt tatsächlich und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir das immer wieder thematisieren, dass es Vorbilder gibt, dass wir zeigen, es geht, ja, und dass wir aber auch Frauen Mut machen, diesen Weg dann auch wirklich zu beschreiten und eben auch beides zu tun. Ne? Es ist ohne Frage auch anstrengend, Kinder zu haben und Karriere zu machen und das kann auch niemand nehmen, das ist so. Ja, aber ich möchte eben auch immer gerne Mut machen und zu sagen, wenn du das wirklich willst, dann funktioniert das auch und dann geht es auch und dann gibt es Möglichkeiten und wir brauchen mehr Frauen, die das auch tun und die sich trauen.
Ja. Ja, und ich finde vor allem, also jetzt ganz wirklich auf dieses Thema Kinder und Karriere, bis heute so absurd, dass diese Frage ja wirklich nur Frauen gestellt wird. Also Männern wird diese Frage ja nicht gestellt, also obwohl letztlich, die gehören ja irgendwo da auch dazu noch.
Absolut, aber also das ist meistens Tatsächlich heute noch so. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, die, finde ich, das gut beschreibt. Da bekam ich, das war noch bei Bentler, einen neuen Kollegen. Und der stellte mir dann tatsächlich im ersten Gespräch die Frage, wie kannst du das eigentlich verantworten, mit 2 Kindern voll berufstätig zu sein?
Ja,
und ich habe ihn dann gefragt, wie kannst du das eigentlich verantworten, mit 2 Kindern voll berufstätig zu sein? Ich glaube, der hat bis heute nicht verstanden, was ich ihm mit dieser Frage sagen wollte.
Ja, absolut. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also auch tatsächlich, ich ich arbeite ja mit vielen Führungskräften und Unternehmerinnen und Unternehmern und unterstütze die bei deren persönlichen Kommunikation. Ich erinnere mich an eine Klientin, ich beschreibe das jetzt mal sehr diskret, damit man da nicht drauf kommt. Die ist auf jeden Fall Unternehmerin und ist Mutter geworden und war dann nach auch so 7, 8 Wochen war die wieder da, eher früher schon, und hat das sichtbar gemacht, auch bei LinkedIn, und hat dann einen regelrechten Shitstorm erlebt. Auch von vielen Frauen tatsächlich, aber auch Männern, die gesagt haben, wie kannst du nur, du musst dich doch jetzt kümmern. Das hat mich schon sehr erschreckt, also.
Und das muss man dann aushalten. Und ja, das ist auch nicht so einfach, ne? Das will ich auch ganz ehrlich sein, weil natürlich haben sie dann mit Kindern, die haben Phasen in ihrem Leben, ja. Und das ist mal alles eitel Sonnenschein und mal haben sie Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und natürlich macht man sich zwangsläufig jedes Mal Gedanken, liegt das jetzt daran, dass du nicht da bist, ja, oder nicht genug da bist oder dich nicht genug kümmerst. Und wenn einem das dann auch noch von außen eingeredet wird, ist das auch nicht in jeder Situation einfach, da über den Dingen zu stehen. Und das, ich habe auch, will ich auch gar nicht verhehlen, das ein oder andere Mal morgens heulend im Flieger gesessen, ja, weil ich es einfach total schwierig fand, dann auch gerade die Kinder dann zu Hause zu lassen. Ne? Mhm. Aber ja, andersrum habe ich dann eben auch die Erlebnisse gehabt, dass meine Tochter, das zweite Kind, unbedingt in die Kita wollte, ja, als sie noch zu klein dafür war und morgens nicht geweint hat, weil sie in der Kita alleine gelassen wurde, sondern geweint hat, weil sie nicht hin durfte.
Ja.
Also es ist, wie gesagt, ich glaube, man kann das natürlich vernünftig lösen und man kann die Kinder auch vernünftig erziehen, auch wenn man berufstätig ist. Und auf der anderen Seite ist aber auch ein Teil der Wahrheit, in den ersten Jahren gab es dann halt auch Kinder und Beruf und es gab natürlich eben kein Orchester und kein Geigespielen und keine Hobbys. Ja, das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Also das war auch durchaus eine anstrengende Zeit, aber ich habe das gerne gemacht und ich bin sehr dankbar auch, dass ich beides haben darf, ja.
Ich war ursprünglich mit meiner Frage eher in andere Bereiche aus, also zum Beispiel Vorurteile mit Frauen in Technik und all sowas. Jetzt sind wir auf dieses Thema Beruf und Kind gekommen und ich habe mir gerade überlegt, das hatte ich tatsächlich bisher immer nur mit weiblichen Gästen. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal ganz bewusst beim nächsten männlichen Gast, von dem ich höre, dass er Kinder hat, fragen, wie hast du das vereinbaren können?
Das würde ich sehr begrüßen.
Ich bin gespannt, was dann als, wie auch die Reaktion ist.
So, ich würde das sehr begrüßen, weil ich glaube, genau das macht ja eigentlich auch den Wandel aus. Ne? Dass es eigentlich für beide selbstverständlich ist, aber für beide natürlich auch eine wichtige Aufgabe ist und eine gleichberechtigte Aufgabe ist, ja.
Genau. Also, liebe Männer, die demnächst bei mir Gast sind, ihr könnt euch schon mal auf diese Frage einstellen. Ich bin gespannt, was so als Antwort kommt. Ich würde gern an dieser Stelle nochmal auf ein anderes Thema kommen. Und zwar rede ich hier immer wieder über Leadership. Also, wie Führungskräfte Leadership gestalten und selber auch leben. Und daher einmal die ganz offene Frage, wie würden Sie als Vorständin Ihren Leadership-Stil beschreiben?
Ich glaube, das hat ganz verschiedene Aspekte. Was für mich zum einen wichtig ist, ist eine Vision zu haben. Also das heißt, wo wollen wir eigentlich hin und wohin wollen wir das Unternehmen führen und was ist dafür wichtig? Ich meine, das für mich natürlich die Themen Digitalisierung, KI, Automatisierung in der Produktion sind, ist jetzt, glaube ich, relativ naheliegend. Aber das hilft Mitarbeitenden natürlich, so einen roten Faden zu haben und zu wissen, woran muss ich mich orientieren und auf welches Ziel arbeite ich eigentlich hin. Und das ist mir immer besonders wichtig, dass eigentlich jeder Mitarbeitende weiß, was eigentlich mein Beitrag zum großen Ganzen und auch weiß, wie wichtig er oder sie ist, um das große Ganze zu erreichen. Ja, und das ist halt egal, ob ich irgendwo in der Führungsetage sitze oder ob ich eben Gas abfülle oder einen Gabelstapler fahre. Alle sind wichtig und alle brauchen wir auch, um erfolgreich zu sein am Ende des Tages. Das ist für mich der eine Aspekt. Und der zweite ist, ich bin relativ nah dran. Ich arbeite gerne auf Augenhöhe. Ich arbeite gerne mit meinen Mitarbeitenden im Team zusammen. Und wenn Sie sich fragen würden, ich bin auch immer gerne sehr tief in den Themen. Da kommt, glaube ich, die Mathematik dann wieder durch. Ich muss das Ganze immer bis zuletzt verstanden haben. Also das mögen dann auch vielleicht nicht immer alle nur positiv sehen, aber das gehört auch zum Führungsstil von Maike Schäffler auf jeden Fall dazu. Mhm. Vielleicht das Letzte, was mir noch total wichtig ist, ist die Entwicklung. Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wenn sich Mitarbeitende weiterentwickeln. Und wenn man eben sehen kann, ja, wie sie vielleicht irgendwann mal direkt nach dem dem Studium oder der Ausbildung angefangen haben und wie sie sich dann aber eben auch entwickeln in Führungspositionen oder auch ja in den Werken habe ich auch so ein Beispiel, ne, wenn man dann anfängt, dort so kontinuierliche Verbesserungen einzuführen und am Anfang eben jemand hat, der total skeptisch ist, weil wir sind ja nahezu perfekt mit dem, was wir heute tun und sich dann aber vielleicht doch auch drauf einlässt, merkt, oh, wenn ich mich mal damit beschäftige, geht es ja doch besser.
Ja.
Und dann irgendwann zum Fan wird und eben Dinge selber vorantreibt. Das sind so die Dinge, die schön sind und an denen ich mich sehr freue und die mir auch sehr viel Motivation geben.
Ja, ich glaube, gerade so eine Verbesserungskultur zu etablieren, das ist wahrscheinlich als Führungskraft besonders herausfordernd, weil das ja immer letztlich bedeutet, dass Mitarbeiter sich selber auch hinterfragen müssen zunächst einmal. Und das also eben, dass sie noch nicht perfekt sind oder dass die Sachen, die sie bisher gemacht haben, so nach dem Motto, haben wir immer schon so gemacht, dass das halt noch nicht perfekt
ist. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist kein Alleinstellungsmerkmal von Westfalen. Ich glaube, es ist in jeder Organisation, zumindest die ich bisher erlebt habe, ist es eine große Herausforderung, weil es natürlich immer heißt, ich habe vorher was eben nicht perfekt gemacht oder vielleicht sogar was falsch gemacht, das böse Wort. Und Menschen und Teams neigen ja auch dazu, dann den Schuldigen zu finden oder zu suchen und zu fragen, wer hat das denn entschieden und warum haben wir das nicht schon vor 5 Jahren geändert? Und das ist dann natürlich auch die Aufgabe, als Führungskraft immer wieder zu sagen, falsche Frage. Ja, interessiert mich nicht. Wollen wir jetzt auch gar nicht beantworten, sondern eigentlich geht es nur darum, zu sagen, wie stellen wir das jetzt ab oder was machen wir jetzt ab morgen anders? Und dazu eben immer wieder zu motivieren, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Aber das ist eine große Herausforderung und das wird es auch immer bleiben, glaube ich.
Muss ich gerade an meine Zeit in der Politik denken. Das wissen ja hier viele von den Hörerinnen und Hörern, dass ich sehr viele Politiker beraten habe. Und also da ist es ja auch tatsächlich brutal so, dass eigentlich nie einfach nur ja sachlich in die Zukunft geschaut wird. Was müssen wir jetzt machen, damit jetzt etwas besser wird oder noch besser, damit langfristig etwas besser wird, sondern der Satz, das haben wir noch nie so gemacht und warum hast du das nicht schon ewig mal gesagt und so, das kommt da auch ständig, also so eher vergangenheitsorientiert.
Ja, das ist also die Politik, ich sage, die machen ja hauptamtlich das, was ich versuche hier im Unternehmen zu verhindern.
Das ist ein schöner Satz, können wir direkt so als Zitat schon mal rausziehen. Wunderbar. Jetzt haben wir schon so ein bisschen das angerissen, auf Westfalen das auch zu beziehen, also nicht auf den Landstrich, sondern auf das Unternehmen. Würden Sie sagen, dass Sie hier eine dezidiert eigene Unternehmenskultur haben? Und wenn ja, wie schaut die aus?
Ich glaube, jedes Unternehmen hat ja so seine eigene Kultur und natürlich haben wir auch die Westfalen-Kultur. Was macht uns aus? Ich glaube, insbesondere Zusammenhalt. Also wir haben ja auch die Werte, die Sie kennen, aber Zusammenhalt ist, glaube ich, wirklich was absolut in unserer DNA liegt. Also so ein kleines Helfersyndrom haben wir auch alle. Und das merken wir halt aber insbesondere auch, wenn was nicht funktioniert, dann sind immer alle zur Stelle und wir sind, glaube ich, auch gut im Machen. Also wir sind besser im Machen als im Denken. Ja, also das heißt, wir sind wirklich, wir diskutieren nicht lange und malen auch nicht so viel PowerPoint-Folien, sondern wir sind, glaube ich, gut im Handeln. Was uns auch wichtig ist, ist auch einer unserer Werte, ist Freude. Dass wir Freude an der Arbeit haben, weil ich auch glaube, auch wenn natürlich nicht immer jeden Tag alles Spaß macht, was man tut, ist es mit positiver Laune und guter Stimmung immer besser, als wenn ich negativ und schlecht gelaunt bin, ja, egal was ich gerade tue. Das ist wichtig. Und ich hoffe, dass wir auch uns in Richtung Innovationskultur zumindest entwickeln. Ich versuche einiges dafür zu tun mit den Programmen wie Adventures oder so, was wir hier tun. Aber da haben wir auch noch ein Stück zu gehen, wenn wir ehrlich sind, bis das wirklich in jedem Kopf angekommen ist.
Aber das ist eine schöne Überleitung so zu dem letzten Teil, den ich hier für das Gespräch so ein bisschen vorgeplant habe. Und Sie hatten ja schon am Anfang, als Sie das Unternehmen vorgestellt haben, so ein bisschen beschrieben, dass sich viel im Wandel befindet. Gerade viel in der Branche oder in den Branchen, in denen Sie unterwegs sind, sich im Wandel befindet. Und das passt so ein bisschen gut zu dieser Unternehmenskultur. Machen, auch mal was ausprobieren. Wie würden Sie sagen, wie gehen Sie mit diesen Änderungen um? Also letztlich könnte man ja sagen, zum Beispiel sowas wie ein Tankstellennetz oder sowas, klassischerweise in 50 Jahren brauchen wir das nicht mehr. Ist jetzt für so ein Unternehmen keine gute Aussicht.
Also das würde ich jetzt gar nicht so formulieren, ehrlicherweise.
War
ja,
bewusst
weil,
ein bisschen provokativ,
weil der, ja.
Ja,
genau, also weil Wandel ist ja was stetig stattfindet. Und ich,
genau,
ich glaube, man muss gar keine Angst vor diesem Wandel haben. Man darf ihn halt nur nicht leugnen, ja, sondern
ja,
wir müssen uns dem stellen. Und das ist, denke ich, auch eine Tatsache, wie Westfalen damit umgeht. Ja, einfach sehr transparent zu sagen, ja, das ist so. Wir werden eine Wende in der Mobilität haben. Das zunächst mal im Pkw, der Pkw-Verkehr wird elektrisch werden. Das geht nicht ganz so schnell, wie uns das vielleicht prognostiziert worden ist in Deutschland. Aber es wird kommen, es wird passieren und es funktioniert. Ja, ich selber fahre seit über 3 Jahren jetzt elektrisch. Ich fahre sehr viel Auto. Also ich bin nicht der Warmduscher-Elektrikfahrer, sondern ich weiß, wovon ich rede. Und das ist auch weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber es funktioniert.
Ja. Ja, ja.
Und das ist der Weg, wie wir beispielsweise damit auch umgehen, indem wir sehr früh auch gesagt haben, also mein ganzes Team fährt heute elektrisch. Wir müssen das ausprobieren, sonst können wir ja gar nicht mitreden.
Ja.
Ja. Und sie erleben halt heute, mir begegnen immer so zwei Extreme, ne? Die einen sagen, morgen ist alles elektrisch, auch der Schwerlastverkehr, alles.
Ja.
Und die anderen sagen, das funktioniert ja gar nicht. Und
ja,
beide haben meist eins gemeinsam, sie haben es noch nie ausprobiert.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich auch ein Stück weit der Weg, wie wir damit umgehen, dass wir sagen, wenn wir mitreden wollen, dann müssen wir auch wissen, worüber wir reden. Und wir haben uns sehr früh auf den Weg gemacht, beispielsweise jetzt in der Mobilität, und haben gesagt, wir müssen eben auch Ladesäulen zur Verfügung stellen. Und wir betreiben inzwischen mehr Ladepunkte als Tankstellen. Sage ich immer gerne. Natürlich hinkt der Vergleich ein wenig, weil ein Ladepunkt natürlich nicht mit einer Tankstelle vergleichbar ist. Aber
klar,
es soll halt zumindest zeigen, wir haben uns auf den Weg gemacht und wir haben auch keine Angst vor dieser Wende. Und man kann aus der Not natürlich auch eine Tugend machen. Wir haben beispielsweise eine digitale Lösung auch im Angebot für gemischte Fuhrparks, weil es ja auch neue Herausforderungen gibt. Ne? Wenn Sie jetzt in Ihrem Fuhrpark Fahrzeuge haben, die elektrisch fahren, dann laden die zu Hause und Sie müssen das irgendwie abrechnen. Und andersrum haben Sie aber auch Mitarbeitende, die privat vielleicht ein elektrisches Fahrzeug fahren und bei Ihnen auf dem Hof laden. Das müssen Sie irgendwie abrechnen. Und das ist zum Beispiel was wir können aus der Vergangenheit, von unseren Flottenkarten her. Abrechnen können wir.
Ja.
Und insofern haben wir da jetzt eben dann auch eine Lösung, die wir anderen Unternehmen anbieten können.
Ich glaub, eine Sache war gerade absolut zentral, und das kann man auch auf viele, viele andere Bereiche übertragen, oder sollte man eine kommende Veränderung erkennen und sie dann nicht leugnen, sondern sich ihr stellen. Ich glaube, daran scheitern gerade ganz, ganz viele.
Ja, das ist ja auch das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben,
ja,
bei den ganz klassischen Beispielen. Ne? Also das, also Schloss der Messerschaft, das nicht ist, was nicht sein darf, ist immer mein liebster Spruch an der Stelle. Ja. Und das glaube ich, ist halt der größte Fehler, den Sie als Unternehmen machen können. Ja. Und ich glaube, der richtige Weg ist halt jetzt auch nicht das Alte von heute auf morgen aufzugeben und zu sagen, also oh Hilfe, ja, jetzt müssen wir aber alle Tankstellen schließen, weil da kommt jetzt die böse Elektromobilität, sondern einfach zu sagen, wir begleiten diesen Wandel halt und wir bedienen halt die Kunden, unsere Kunden mit der Antriebsenergie, die sie heute brauchen und die für sie heute richtig ist. Und da lassen wir uns nicht verrückt machen, ja, weder von der Politik noch sonst irgendwie. Und dann funktioniert es auch, ja. Und das Gleiche gilt ja in der Wärme, wo es definitiv elektrisch wird. Also da ist es noch sehr viel klarer als aus meiner Sicht in der Mobilität. Und auch da haben wir uns halt auf den Weg gemacht und gesagt, ja, dann müssen wir eben auch unseren Kunden weiterhin das Bedürfnis an Wärme befriedigen, aber eben mit einer anderen Lösung. Und das ist dann eben nicht mehr der Propantank irgendwann in Zukunft, sondern das ist eben dann die Wärmepumpe. Aber solange Sie eben den Propantank noch brauchen und benutzen, solange füllen wir ihn eben auch noch.
Ja, ja. Ist es gerade, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch innerhalb eines Unternehmens wie der Westfalen AG da ganz unterschiedliche Sichtweisen gibt. Dass es da wahrscheinlich auch, sagen wir mal, so die manchen beharrenden Kräfte gibt, die dann eher traditioneller eingestellt sind. Wie haben Sie auch intern für so einen Kurs Überzeugungsarbeit geleistet, oder war das gar nicht notwendig? Ist das tatsächlich etwas an dem, was die meisten so erkannt haben?
Also ich glaube, dass man sich intern reibt, ist wichtig, ist ein wichtiger Prozess, weil das natürlich ja auch dazu führt, dass man am Ende die beste Lösung findet, weil ich habe ja auch nicht die Wahrheit und nicht die Kristallkugel und kann genau sagen, wie es wird. Und deswegen finde ich es auch also wirklich sehr entscheidend, dass wir unterschiedliche Stimmen haben und die auch hören und dann auch miteinander diskutieren und am Ende dann auch den besten Weg finden. Ich erlebe jetzt nicht riesige Widerstände, aber wir sind schon sehr diskussionsfreudig und das ist auch gut so. Ja?
Münsterländer, ne?
Man hat schon eine Meinung und das, ja. die soll ja auch jeder haben. Und ich finde es auch wichtig, dass nicht alle nur meine Meinung haben. Also das wäre sehr fatal, glaube ich, wenn ich irgendwann feststellen würde, dass alle Mitarbeitenden nur noch das sagen, was ich glaube, was richtig ist. Dann habe ich, glaube ich, auch was falsch gemacht. Aber grundsätzlich gehen schon alle auch den Wandel mit. Mhm. Also ja, und auch dadurch, dass wir sehr früh alle das auch sehr transparent gemacht haben und immer gesagt haben, es gibt diesen Weg, aber wir wollen als Westfalen halt diesen Wandel auch mitgestalten. Wir wollen uns nicht treiben lassen. Wir wollen nicht diejenigen sein, die irgendwann überrascht sind und die jetzt noch jahrelang das Loblied auf den Diesel oder auf das Propan gesungen haben, sondern wir wollen eben uns der Herausforderung auch stellen und da sehr realistisch mit umgehen. Das ist auch was Mitarbeitende sehr gut mitgehen können.
Ja. Ja. Gefühlt funktioniert das aber ja so im größeren, im gesellschaftlichen Rahmen gerade gar nicht. Also das ist vielleicht jetzt auch unfair, das so hart zu sagen, aber gefühlt ist es ja so, dass wir vor einigen Jahren mal mit viel Engagement und Motivation in sowas wie eine Energiewende gestartet sind und momentan habe ich das Gefühl, stockt das an vielen Stellen, auch politisch, aber auch gesellschaftlich. Also es gibt ja nichts Kontroverseres, als irgendwo auf Social Media zu sagen, ich fahre ab jetzt ein Elektroauto. So, dann geht es bei vielen jedenfalls rund und das Thema Wärmepumpe ist auch ähnlich kontrovers. Was würden Sie sagen, wir haben ja jetzt, also jetzt, wo wir gerade beide miteinander sprechen, ist am Vorabend der Bundeskanzlerwahl in Berlin, es kommt eine neue Bundesregierung. Also bei der letzten Podcast-Aufnahme war noch nicht klar, ob die SPD dem Vertrag zustimmt. Heute wissen wir, morgen sollen sie Friedrich Merz wohl wählen. Was würden Sie denn so in Richtung Politik sagen? Was muss passieren, damit das besser wird?
Also tatsächlich ist, glaube ich, manchmal weniger mehr. Ich bin natürlich eine Technologin, sage ich mal, und insofern bin ich immer für die beste Technologie. Und ich glaube, das, was halt in den vergangenen Jahren tatsächlich schiefgelaufen ist, ist so dieses deutsche 150-prozentige. Ja, statt einfach mal anzufangen und mal zu machen, müssen wir alles regulieren und brauchen auch immer gleich die 150-prozentige Lösung. Vielleicht zwei Beispiele. Das GEG ist ja in aller Munde, sage ich jetzt mal. Ich nenne das immer Öl- und Gasheizungsbeschleunigungsgesetz. Ja, weil vorher hat das mit der Wärmepumpe wunderbar funktioniert und wir hatten ein exponentielles Wachstum, bis Herr Habeck sich dann eingemischt hat. Ja, und dann ist der komplette Markt zusammengebrochen. Also wir haben im letzten Jahr kaum eine Wärmepumpe verkauft. Jetzt ist es wieder ruhiger geworden und wir sehen wieder ein exponentielles Wachstum. Ja, also das ist so ein klassisches Beispiel, wo es die Einmischung der Politik nicht braucht. Und mir wäre es, weil es einfach die beste Lösung ist. Es ist für viele Anwendungsfälle die beste Lösung und dann wird sie sich auch durchsetzen. Ja, und jetzt gibt es dann natürlich immer das Beispiel mit dem, keine Ahnung, 250 Jahre alten Haus, wo es dann vielleicht nicht funktioniert. Aber davon haben wir halt auch nicht so viele. Ja, und dann lassen wir die vielleicht auch nochmal mit Öl heizen, ja, und kümmern uns erstmal um die 95%, wo es gut funktionieren kann. Ja. Und das ist das, was Deutschland so schwerfällt. Und das zweite Beispiel ist wirklich Wasserstoff, was mir echt ein Herzensanliegen ist, weil wir brauchen Wasserstoff für die Energiewende, aber wir verhindern das in Deutschland gerade. Und auch wir als Westfalen haben die Wasserstoffprojekte in Deutschland im Wesentlichen gestoppt und bauen jetzt in Frankreich und in den Niederlanden, weil die Rahmenbedingungen andere sind. Weil wir auch in Deutschland die europäischen Regelungen 150-prozentig auslegen und es halt dann dazu führt, dass ich ja 20 Millionen in eine Anlage investiere und die im Viertelstundentakt abstellen muss, wenn in Wilhelmshaven der Wind nicht weht. Ja. Und dann frage ich mich, warum kann ich die Anlage nicht mit dem gleichen Strommix betreiben, mit dem ich auch mein Auto lade? Ja, das wäre ja ein vernünftiger Einstieg. Ja. Dann fangen wir wenigstens mal an. Und ja, dann habe ich nicht 100% grüne Energie, die ich da reinstecke. Ja, das mache ich, wie gesagt, beim elektrischen Fahren aber auch nicht. Und wir tun das trotzdem. Und das ist das, was ich mir von der Politik tatsächlich wünschen würde, einfach einerseits mehr in Richtung Technologie offen und wirklich zu gucken, was ist denn der beste Weg und das aber auch den Kunden und die Wirtschaft entscheiden zu lassen. Das Ziel mag sie gerne vorgeben. Mhm. Wenn die Politik auch noch den Weg vorgibt, geht das meistens schief.
Ja.
Ja. Und das Zweite ist eben, die Dinge auch ein wenig geschehen lassen und nicht immer alles gleich zu 150% lösen zu wollen. Das würde, glaube ich, sehr helfen und das würde auch die Energiewende aus meiner Sicht beschleunigen.
Das war ein großartiges Schlusswort und ich kann dem tatsächlich aus vollem Herzen zustimmen. Ich würde mir sehr wünschen, auch im Übrigen auch eine Versachlichung in der Debatte an vielen Stellen, dass das nicht mehr so emotional diskutiert wird, diese ganzen Themen. Ich glaube, das würde dem sehr, sehr gut tun. Und da wäre wahrscheinlich die Herangehensweise einer Mathematikerin sehr gut. So, jetzt haben wir den Bogen zum Anfang gemacht.
Ja, so schlecht ist die Mathematik dann gar nicht.
Genau. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe jetzt noch die letzte Frage, die ich immer stelle. Ich gehe davon aus, also spätestens ab jetzt sind Sie Fan der Chefetage und hören immer meinen Podcast.
Auf jeden Fall.
Was anderes hätte ich jetzt
verpassen.
Gar nicht akzeptiert. Sehr gut. Wen würden Sie denn gerne mal hier hören?
Ja, wir haben ja gerade über Politik gesprochen. Dann würde ich doch gerne unsere neue Wirtschaftsministerin, die Katharina Reiche, vielleicht mal hören. Das wäre doch eine gute Idee. Tolle
das
Frau.
Werde ich probieren. Sehr gut. Gute Idee. Vielen herzlichen Dank. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat und wenn ihr ja was mitnehmen konntet aus diesem Gespräch, dann abonniert auf jeden Fall die Chefetage und je nachdem, wo ihr das so hört, was ihr dort machen könnt, liked, kommentiert, rezensiert und ganz wichtig, teilt sie vor allem in euren Netzwerken, damit sie auch andere hören können. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen, Vorschläge für Themen oder auch Gäste habt, dann schreibt mir. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Da findet ihr auch einen Link zu meinem LinkedIn-Profil. Würde mich über eine Verknüpfung, eine Vernetzung sehr freuen. Und dann bleibt mir nur noch mal ganz herzlich Dankeschön zu sagen und an alle da draußen. Bis bald. Tschüss.
Ich sage auch Danke und Tschüss.